Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es ist vollbracht. Nach 3 enttäuschenden Jahren, wo es manchmal sehr knapp und manchmal auch einfach herzzerreißend war, hat es die Mannschaft mit dem neuen Cheftrainer Thomas Stamm geschafft. Vorzeitig, wahrscheinlich ohne die Meisterschaft, aber scheißegal. Aufgestiegen ist aufgestiegen. Und, fast noch wichtiger, nach den unschönen Aufstiegen in Magdeburg oder gegen Türkgücü, als es keine richtigen Feiern oder gar richtige Desaster gab, wurde diesmal alles rausgehauen. Der Verein organisierte gleich zweimal zu den möglichen und dem tatsächlichen Aufstiegsspiel ein Public Viewing in der jungen Garde. Und nachdem der Aufstieg perfekt war, gab es eine große Party am Terrassenufer. Chapeau. Wir freuen uns jedenfalls riesig, dass der letzte Spieltag diesmal kein dramatischer sein wird. Das war in der Vergangenheit öfters ganz anders und unschön. Immerhin konnte nun auch der Fluch besiegt werden, dass Dynamo nur in Liga 2 spielt, wenn da auch der Schacht ist. No more. Mindestens für die nächste Spielzeit. Nicht nur die Männermannschaft war erfolgreich. Nach dem Wochenende ist den Dynamo-Frauen der Titelgewinn in ihrem ersten Jahr nicht mehr zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Die neue Saison naht mit Riesenschritten. Mit der zweiten Liga gibt es neue Herausforderungen, wenn auch leider keine neuen Crowns. Der Verein wird sich sehr strecken müssen. Für den Moment lassen wir das aber mal in der Zukunft und freuen uns sehr. Wir haben mit Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden über seinen Rückblick auf die Saison gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Interview. Hier ist die 199. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. ...36. Spieltag, 3. Mai, Sonnabend 16.30 Uhr, Arminia Bielefeld gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Tom Kaiser, seines Zeichens Mitarbeiter des Fanprojektes, hatte es vor der Saison schon gewusst. Hier sein Zitat.
Nutze ich einfach mal die Gunst der Stunde und sage voraus, dass wir den Aufstieg in Bielefeld feiern werden.
Nun war klar, er könnte mit diesem zu Beginn der Saison getroffenen Tipp tatsächlich recht behalten. Damals hatten wir noch leicht gelächelt. Und so sah die Ausgangslage aus. Der Sieg in Bielefeld könnte unseren Aufstieg besiegeln. Stark. Auf der anderen Seite, Tabellenführer gegen Tabellenzweiten, hier wäre ein richtiger Leistungsvergleich zu erwarten. Der Verein gab kurzfristig bekannt, dass alle zu Hause gebliebenen das Spiel gemeinsam in der jungen Garde schauen können. Schönes Ding, denn nach Bielefeld konnten nur ungefähr 2000 Gästefans reisen. Die Anreise war diesmal speziell. Aus den Kurzferien an der spanischen Mittelmeerküste ging es mit dem Flugzeug nach Frankfurt, bevor noch 2 Züge gebraucht wurden. Ein missmutiger Taxifahrer fuhr dann relativ nah ans Stadion ran und so war man doch fast pünktlich da. Für die anderen Gästefans hatte es einen ziemlich langen Fanmarsch gegeben, denn die Parkplätze sind weit vom Stadion weg und bei den vergangenen Begegnungen hatte es doch immer wieder Angriffe von Heimfans zwischen Stadion und Parkplatz gegeben. Das Konzept Shuttlebus ist in Bielefeld nicht bekannt. Die Gastgeber feierten ihren 120. Geburtstag mit einer Choreo. Das Spiel war überraschend. Die Schwarz-Gelben kamen wesentlich besser in die Partie, Einige hatten ganz schön Muffensausen gehabt. Immerhin gilt die Arminia wegen ihrer derzeitigen Erfolge in der Liga und vor allem im DFB-Pokal als Überflieger. Die Unterstützung auf den Rängen war leidenschaftlich. Schiedsrichter Patrick Ittrich zeigte, warum die Dynamo-Fans ihn eher wenig leiden können. Lars Bünning, Winku Schapina und Dominik Kota sahen innerhalb der ersten halben Stunde gelb. Puh. Es ging hin und her. Chancen auf beiden Seiten, dann die Pause. Danach kam zwar die Arminia besser ins Spiel, aber es war Dynamo, die in Führung ging. Dominik Kota auf Niklas Hauptmann, der spielte zu Jakob Lemmer und der verwandelte per Kopfball sensationell. Auf den Rängen flogen alle 3 Meter nach unten, Bierduschen, pure Euphorie. Nebenbei war es Jakob Lemmers 100. Spiel für Dynamo, da gratulieren wir uns alle gegenseitig. Danach galt es, die Führung zu verteidigen. Alle wünschten sich ein zweites Tor, egal. Dann begann die Pyro, die Fahnen wurden zusammengepackt, alle warteten auf den Abpfiff. 6 Minuten Nachspielzeit. Das durfte doch nicht wahr sein. Egal, immer weiter. Doch dann, während am Spielfeldrand die Ersten darauf warteten, das Spielfeld zu stürmen, gab es ein Eigentor. Die Enttäuschung war groß. Vor dem Spiel hätten viele ein 1:1 mitgenommen, jetzt war es einfach eine Riesenenttäuschung. Einige hatten Tränen in den Augen, was uns hoffnungsvoll stimmte. Nun würde ein einziger Punkt reichen. Dynamo hatte nun immerhin Platz 4 sicher und damit den Startplatz im DFB-Pokal. Los jetzt hier. Ja. 37. Spieltag, 10. Mai, Sonnabend 14 Uhr, Waldhof Mannheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison stand an und die erneute Möglichkeit, den Aufstieg klarzumachen. Auf dem Hinweg gab es Stau, egal, man war relativ pünktlich da. Vom Stadion wurden schlichte gelbe Nikis, vorher als Mottoartikel angekündigt, verkauft. Dynamo, du bist unser Leben, lautete die Aufschrift. Es war viel mehr los als in Bielefeld, aber es waren auch fast doppelt so viele Dynamo-Fans am Start, knapp 4000. Der Stadionsprecher war nervig, die Musik dafür ganz okay, Paradise City spielt auch nicht jeder Verein. Es gab eine Choreo, wenn man zurückschaut, waren es diese Saison wirklich viele, oft auch auswärts. Unten am Zaun groß, für dich alles geben, über den Block wurden die 3 großen Buchstaben SGD hochgezogen, schlicht und wirkungsvoll. In den Mundlöchern wurden nicht nur Aufkleber, sondern auch bemalte Leinwände verklebt. UD hatte musikalisch einiges aufgeboten, so war eine teils leicht jazzige Snare-Drum am Start und auch die Trompete war mal wieder zu hören. Das Spiel war unschön anzuschauen. Die Nervosität war nicht zu übersehen. Für die Waldhöfe ging es darum, den Abstieg noch zu verhindern. Und dann ging sie in der 62. Minute in Führung. So ein Mist. Zu diesem Zeitpunkt lag Saarbrücken in Aachen aber schon mit 2:0 zurück, kurze Zeit später schon mit 3:0. Damit war klar, dass trotz einer Niederlage Dynamo heute hier aufsteigen würde. Es gab Pyro, die Fahnen wurden ordentlich abgehangen, aber dann waren es zunächst die Mannheimer, die ihren Block verließen und über die Seiten Richtung Gästeblock liefen. Dann waren schnell viele Ordner und auch die Polizei da, aber auch die Dynamo-Fans liefen aufs Feld. Die Partie wurde unterbrochen. Wenn wir eines Tages zu viel Zeit haben werden, recherchieren wir bestimmt, warum es aus Sicht der Polizei eine dufte Idee ist, Pferde in einem Stadion aufs Spielfeld zu bringen, während dort ein Aufstieg stattfindet. Oder warum überhaupt? Und im Umfeld des Stadions übernervöse Hundeführer, die ihre Hunde aufputschten. Absolute Tierquälerei, die sofort abgeschafft gehört. Nach der Unterbrechung wurden noch 5 Minuten eher müde gekickt, da lief keiner mehr, da ging gar nichts mehr. Im Spielertunnel hatten die Goldfüße bereits mit ihren Feierlichkeiten begonnen gehabt. Mannheim hatte für sie 3 wichtige Punkte, wir dafür den Aufstieg. Da schwang für einige Dynamo-Fans eine gewisse Enttäuschung mit, bevor dann doch das Feiern begann. Immerhin waren wir beim Aufstieg vor Ort dabei. Durch die Niederlage von Saarbrücken stieg gleichzeitig Bielefeld direkt auf, die erst am nächsten Tag ihre vorletzte Partie hatten. Im Stadion gab es dann eine schöne Feierei. Einige nahmen sich als Erinnerung ein Stückchen Rasen und Tornetz mit und es gab das erste Mal seit sehr langer Zeit eine Ufta. Auf dem Rückweg vom Parkplatz hatte die Polizei dann nochmal alle Hände voll zu tun. Es kamen jede Menge Waldhöfe zum Pöbeln. Das focht aber niemanden an. Und einige Fans beendeten ihre Auswärtsfahrtsaison mit einem Grillerchen auf dem Parkplatz. Der Aufstieg wurde dann ausgiebig gefeiert, vor Ort, auf der Heimfahrt, beim Eintreffen der Mannschaft im Trainingszentrum und dann am übervollen Terrassenufer. Schön, schön, nun konnte man entspannt dem letzten Spieltag entgegensehen.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind.
Wir dürfen heute mal wieder mit Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden sprechen. Wir wollen von ihm erfahren, wie die letzte Saison für das Fanprojekt war, wie sich die Arbeit entwickelt hat und wie sich die Situation für das Fanprojekt durch die klammen Kassen der Stadt ändert. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
Sehr gerne. Hallo.
Wie ging es letzte Saison im Fanprojekt los? Wie sah da eure Situation aus?
Ja, eigentlich so, wie die Saison davor auch aufgehört hat. Das Fanprojekt wird sehr, sehr gut angenommen von jungen Menschen. Wir haben wirklich unglaublich viele, vor allem junge Männer, zum Mittwochstreff da, aber vereinzelt jetzt auch wieder vermehrt Frauen, die ja regelmäßig die Angebote hier annehmen, die hierher kommen, um zu quatschen, um Darts zu spielen, um draußen im Fußballkäfig irgendwie sich zu messen, um Graffiti zu sprühen. Also ja, es gibt richtigen Run, würde ich fast sagen, so aufs Fanprojekt von jungen Leuten. Es wird super angenommen und das bringt natürlich auch immer ein bisschen Herausforderungen mit sich. Ist aber ja in Summe natürlich total schön, dass es so angenommen wird und dass das halt auch so ein sozialer Ort geworden ist für junge Fans, der quasi auch so ein fester Bestandteil schon auch ein Stück weit in dieser Lebensphase zumindest von Fan-Identität halt auch ist. Und das ist ziemlich cool.
Was ist so das Durchschnittsalter für die Leute, die zu euch kommen?
Also tatsächlich ist es ein bisschen jünger geworden in den letzten Jahren. Wir hatten vor ein paar Jahren so ein Durchschnittsalter von so Pi mal Daumen, würde ich sagen, so um die 20, zwischen 20 und 21. Jetzt würde ich sagen, ist das Durchschnittsalter jünger, eher so um die 19 tatsächlich. Wir haben auch mehr jüngere Leute da, die halt kommen. So früher waren die Leute, die gekommen sind, so, ja, die Jüngsten waren da so 15, 16. Eigentlich beginnt der Treff erst ab 14, aber mitunter hast du dann auch manchmal ein paar Leute, die halt noch jünger sind und die dann irgendwie mal vorbeigucken kommen und so, und dann geht das dann teilweise schon ab 12 los. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ne, weil es ja trotzdem ein Jugendtreff ist, kein Kindertreff, dass es sich so ein bisschen die Waage hält, aber kriegen wir, denke ich, ganz gut hin.
Wie hat sich euer Angebot im letzten Jahr entwickelt? Also habt ihr besondere Veranstaltungen gemacht? Habt ihr neue Formate eingeführt?
Ja, also wir haben ein bisschen versucht, also wir müssen es ja ein Stück weit anpassen. Wenn du dir überlegst, dass wir vor 8, 9 Jahren, da haben wir wirklich davon, wenn da irgendwie 40 Leute da waren, dann haben wir gesagt, Mensch, heute sind aber viele da gewesen, wir sind regelrecht überrannt worden. Das wäre jetzt, ich will nicht sagen, fast ein Grund, schon den Treff zuzulassen, 40 Leute, so ist es natürlich nie, der macht natürlich dann trotzdem auf. Aber wir haben jetzt gerade in den letzten Treffs immer irgendwie zwischen 90 und weit über 100 Leuten da gehabt. Das ist natürlich, also da verändert sich natürlich halt auch was. Der Ort hat sich nicht verändert, der Ort ist halt gleich, aber die Nachfrage ist halt sehr, sehr hoch. Und da müssen wir natürlich gerade im Winter, wenn halt kaum Leute draußen sind, ist das natürlich auch eine Herausforderung, ne? Da findet halt viel drin statt. Wir haben dann versucht, es von den Angeboten her ein bisschen anzupassen. Also gerade als es noch kälter war und wir keine Sachen draußen machen konnten und wir zum Beispiel Vorträge hatten zu irgendwelchen Themen wie Social Media oder wie geht man mit irgendwelchen polizeilichen Schreiben oder sowas um. Wir bekommen die gar nicht alle in den Raum rein, die Leute, die stehen ja überall, die stehen im Flur, man kommt nirgends mehr durch, sodass wir dann angefangen haben, zum Beispiel so eine Vorträge teilweise auch zu teilen, also dass die in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig stattfinden können und so, da muss man ein Stück weit reagieren, ist nicht ganz so leicht, ja, aber das, denke ich, kriegen wir ganz gut hin. So gut es eben geht, so gut es die Bedingungen zulassen. Und jetzt, wo natürlich die sommerlichen Temperaturen kommen, macht es das natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher. Da verteilt sich das viel mehr auch im Außenbereich. Genau, es gibt verschiedene Angebote, wie immer natürlich kreative Angebote von Graffiti bis Aufkleber gestalten. Wir hatten jetzt einen Leinwand-Workshop, der zu Ende gegangen ist, wo sich viele junge Fans beteiligt hatten. Wir haben ja, Beutel gemalt im letzten Jahr zu Beginn der Saison. Also es finden so verschiedene Sachen statt, die irgendwie gut angenommen werden, wo die Leute irgendwie Bock haben, wo kreative Sachen stattfinden. Und das ist irgendwie was, das holt gerade die Leute ab und da haben wir Bock drauf, das auch irgendwie weiter umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch viele junge Leute aus dem K-Block, die auch selber Lust haben, Dinge zu gestalten und mit Ideen ankommen, die sie dann auch teilweise auch in Eigenverantwortung auch lösen und mit organisieren, wo wir plus noch am Rande so ein Stück weit mit unterstützen. Und es gibt aber genauso halt auch Dinge, wo wir sagen, okay, die wollen wir jetzt irgendwie mal anbieten, die wollen wir sozusagen den jungen Leuten zur Verfügung stellen. Und das ist so, das funktioniert, das ist so sehr organisch gerade, das fließt so gut ineinander über, ist echt cool. Ja, neben dem Mittwochstreff gibt es natürlich auch noch viele andere Sachen, die passieren. Wir haben ja seit so knapp 1,5 Jahren den Mädelstreff, der auch bei uns regelmäßig stattfindet, wo jetzt auch immer mehr junge Frauen ganz regelmäßig auch einfach kommen, die sich teilweise auch darüber erst kennengelernt haben, wo dann auch so eine Verbindung untereinander entstanden ist. Wir sind in der vergangenen Saison auf 2 Auswärtsfahrten, haben wir nur Mädels mitgenommen, also haben reine Mädelsfahrten gemacht in Essen und Sandhausen, dass wir da versuchen, auch diese, ja, auch für junge Frauen, junge Mädchen ein Angebot zu schaffen, was irgendwie für die interessant ist, weil es für die nicht mal ganz so leicht ist, halt Mittwochs Treff, wenn da irgendwie 80, 90 junge Kerle irgendwie da sind, damit anzukommen. Von daher ist das ein cooles Angebot, was gut angenommen wird und was auch immer besser auch angenommen wird. Und wir haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt auch noch verstetigen wird, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, darüber hinaus gibt es so klassische Bildungsangebote. Also der Verein führt ja regelmäßig diese Bildungsflanke durch, wo wir ja konzeptionell im Hintergrund auch sehr viel mitarbeiten und auch mit unterstützen mit der pädagogischen Expertise, die wir halt als Fanprojekt da auch mitbringen. Die führt ja nach Theresienstadt. Ist auch super gelaufen im Nachgang. War eine tolle Veranstaltung für die Nachwuchsmannschaften. Wir haben ja nach wie vor auch die Angebote, die wir auch im Stadion machen, für Schulklassen. Dann gibt es natürlich auch Sachen, wo man dann irgendwie schaut, wie die Angebote, die Dynamo Sozial Aktiv beispielsweise halt auch fast komplett in Eigenregie mittlerweile durchführt, wo es dann so wenig punktuelle Unterstützung von uns dann auch nochmal gibt, wie hier mal eine Stadionführung irgendwie für irgendeine Wohngruppe oder sowas mit zu organisieren. Das sind dann wirklich eher so Kleinigkeiten. Aber genau, das sind so Sachen, die quasi laufen parallel immer nebeneinander her. Das ist eigentlich sind ziemlich coole, schöne Sachen. Jugendarrest sind wir auch noch zweimal in der Woche, wo wir sportpädagogische Angebote mit den jungen Arrestanten dort haben. Es gibt so ganz viele Dinge, die so rund ums Fanprojekt stattfinden, auch in der jetzt noch laufenden Saison.
Genau, was ihr auch macht, ist, ihr begleitet die Auswärtsfahrten und kümmert euch dann quasi um die Dynamo-Fans außerhalb des Stadions. Welche Auswärtsfahrten waren für euch besonders?
Ja, also natürlich die letzten zwei beiden, Bielefeld und Mannheim. Ganz klar, also mit dem greifbaren Aufstieg ja bei beiden Spielen und mit dieser besonderen Situation drumherum, auch dieser ganze organisatorische Aufwand auch im Vorfeld, es ist nicht immer ganz leicht, sich auch im Sinne von Faninteressen da bei Sicherheitsbehörden und Veranstaltern bei solchen Auswärtsspielen da immer ausreichend Gehör zu verschaffen. Ich denke, wir treten da immer relativ offensiv auf, sind da vielleicht auch manchmal als Fanprojekt ein bisschen gefürchtet, will ich jetzt nicht sagen, aber haben da auch manchmal unseren Ruf weg. Und versuchen da auch selbstbewusst und auch kritisch aufzutreten, auch im Vorfeld schon von solchen Spielen. Und versuchen einfach Bedingungen zu schaffen, die irgendwie für alle am Ende hilfreich sind, dass es für alle ein gelungener Spieltag ist. Und dann besonders natürlich auch Rostock mit den Vorkommnissen dort, die natürlich sehr, also uns auch teamintern natürlich beschäftigt haben, die ja so in der Form, ich mache das ja nur auch schon sehr lange, auch schon was Besonderes waren, auch herausragend waren. Das war schon ziemlich heftig. Also das waren sicherlich besondere Sachen. Und dann natürlich ziemlich cool die Mädchenfahrten. Generell muss man sagen, dass die Nachfrage auch zu den Auswärtsspielen, die Nachfrage ist wirklich so groß. Wir haben ganz lange Wartelisten in der Regel zu fast jedem Auswärtsspiel, wo wir Leuten auch immer wieder absagen müssen, auch wenn sie gerne mitfahren möchten, weil natürlich nicht genügend Platz ist. Und von daher haben wir da immer mal wieder so das Problem sozusagen, in Anführungszeichen, dass einfach das Angebot, die Nachfrage gar nicht richtig erfüllen kann, das bekommen wir eben einfach nicht immer hin. Aber das ist natürlich auch schön, also dass man halt auch merkt, dass junge Menschen gerne mit dem Fanprojekt mitfahren wollen. Wie gesagt, auch viele Leute, die noch unter 18 sind, wo auch die Eltern dann auch das Vertrauen halt auch in uns als Fanprojekt haben, uns ihre Kinder da auch anzuvertrauen. Das ist schon was ziemlich Cooles auf jeden Fall. Und würde ich jetzt auch fast so ein Stück weit auch als Wertschätzung auch für die Arbeit des Fanprojekts da auch sehen wollen.
Wie empfindest du die Entwicklung der Fankultur? Also sowohl bei Dynamo als auch vielleicht bundesweit. Gibt es da neue Entwicklungen, Herausforderungen, die vielleicht auch im Austausch mit anderen Fanprojekten besprochen werden?
Also alles verändert sich ja immer. Das ist ja irgendwie so eine Erkenntnis, die man, glaube ich, ein Stück weit auch in dem Job, aber auch in anderen Lebensbereichen wahrscheinlich einfach haben muss. Was bundesweit tatsächlich zu beobachten ist, nach Corona, ist dieser extreme Anstieg von jungen Menschen, die sich für dieses ganze Fußballthema und sowas halt interessieren. Ich weiß nicht, was da irgendwie, ob die alle in der Corona-Phase wirklich nur vor ihren Handys und Tablets gehangen haben und sich dann dort irgendwelche bei Instagram und TikTok irgendwelche Ultra-Accounts reingezogen haben, wo dann irgendwelche Videos irgendwie abgelaufen sind. Und das hat irgendwie bei ganz vielen Leuten so ein Interesse geweckt. Und das ist ein bundesweites Phänomen, aber das merkt man in Dresden auch, glaube ich, auch nochmal sehr herausragend, auch tatsächlich auch vielleicht auch im Vergleich zu anderen Standorten, dass es extrem viele junge Menschen gibt, die einfach Fußball interessiert sind, die da Bock haben, da reinzurutschen. Beziehungsweise würde ich vielleicht sogar sagen, gar nicht unbedingt das vordergründige Interesse, vielleicht gar nicht unbedingt dieses reine Fan-Dasein in Bezug auf den Verein ist, sondern tatsächlich auch eher so dieses Interesse an diesem jugendkulturellen Phänomen, in so eine Fanszene irgendwie. Man sieht das wirkt ja auf ihn als junger Mensch. Das ist wirklich krass. Also das kann man auch wirklich bei sehr jungen Leuten halt schon beobachten, also die wirklich so an der Grenze von Kindheit zu Jugend stehen, dass das ganz viele Leute total abholt. Also viele sind, glaube ich, auch so Fans von Fankultur. Und das spürt man schon. Und das ist, wie gesagt, auch ein bundesweites Phänomen. Gleichzeitig merkt man natürlich halt auch, dass sich Dinge so innerhalb der Fankultur auch immer verändern. Ne? Man sieht das jetzt, also ich glaube, diese hohe Nachfrage beispielsweise, diese, wenn man es so ansieht bei so einem Auswärtsspiel, wenn da die Fanszene ankommt, man hat irgendwie das Gefühl, es werden jedes Jahr nochmal viel, viel mehr Leute irgendwie mit jeder Saison, die da irgendwie sozusagen mit in dem Sog mit drin sind, die damit ankommen bei so einem Auswärtsspiel geschlossen. Das bringt natürlich auch viele organisatorische Herausforderungen, aber auch für die Fanszene selber ist das natürlich auch was Herausforderndes, mit solchen Mengen an Menschen halt auch einfach umzugehen. Und ich finde, das funktioniert da in Dresden tatsächlich sehr, sehr gut. Da sind die Strukturen da auch sehr, sehr klar. Also man sieht das ja auch an diesen Fanversammlungen, die Fanszene da organisiert, wo so Erwartungshaltungen ausgetauscht werden, wo ein Diskurs, ein Austausch möglich ist. Das ist was ziemlich Cooles. Und ja, kann man hoffen, dass das so die Fanszene so weiter fortführt. Aber habe ich keine Zweifel dran. Das machen sie wirklich sehr gut. Ansonsten, ja, Aufkleberkultur ist, glaube ich, merkt man bei vielen Auswärtsspielen, nimmt gerade wieder mehr Bedeutung ein, ja, also gerade auch in Mengen. Das spielt auf jeden Fall auch noch eine Rolle. Ja, ob das jetzt ein bundesweites Phänomen ist, ja, schon klar, es spielt bundesweit sicherlich eine Rolle, aber so in diesen Dimensionen, wie das jetzt bei Dynamo ist, da gibt es das natürlich nur bei wenigen Vereinen.
Lass uns zur Politik sprechen. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Akteuren aus Stand- und Landespolitik für euch als Fanprojekt entwickelt?
Ja, also das ist so ein bisschen die Frage, wo man da anfangen möchte und wo man aufhören will. Also Stadtpolitik, ja, da gibt es jetzt punktuelle Überschneidungen. Ich glaube, generell hat das Fanprojekt in der Stadt Dresden relativ gutes Standing. Ja, obwohl wir ein relativ kleiner Jugendhilfeträger sind, haben wir, glaube ich, einen guten Ruf, der auch auf professioneller Arbeit hoffentlich auch fußt. Geben uns halt Mühe, da auch immer, ja, sozusagen halt auch die Bedürfnisse, die es da auch in der Stadtgesellschaft gibt, sind ja nicht alle in der Stadt Dynamo affin unbedingt oder Dynamo-Fans oder wie auch immer. Aber da sozusagen auch ein Stück weit zu vermitteln, Dinge zu erklären, halt auch deutlich zu machen. Und ich denke, das hat jetzt so in den letzten Jahren relativ gut geklappt, auch durch eine engere Zusammenarbeit auch mit der Stadtverwaltung verschiedenen Stellen. Auf Landesebene, ja, das ist natürlich immer ein bisschen auch davon abhängig, welche Kontakte man auch innerhalb des Landtages dann auch hat. Das kann sich ja mit jeder Wahl auch wieder verändern. Ne? Würde ich aber auch sagen, dass es tatsächlich auch belastbare Beziehungen in ja eigentlich fast alle Fraktionen oder Parteien im Landtag gibt. Nicht alle, aber und das ist was, damit kann man ja auch immer in einen Austausch gehen. Das ist für uns auch als sächsische Fanprojekte, das würde ich jetzt gar nicht nur unbedingt als Standort Dresden so bewerten, sondern auch als für die sächsischen Fanprojekte ist das natürlich auch immer wichtig, da auch im Austausch zu sein, auch mit der Landespolitik. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, wenn man dann halt wie diese Innenminister- oder beziehungsweise Sportministerkonferenz dann im vergangenen Jahr diesen sogenannten Sicherheitsgipfel zum Thema Fußball dann sieht, ich glaube im Oktober war der, ne, wo die Fanprojekte ja auch krass angezählt worden sind, muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, auch von einem sächsischen Innenminister, das ist natürlich schon was, das bleibt doch hängen, klar. Und das wirkt auch nach und damit muss man halt umgehen, sozusagen mit Professionalität auch unsere Argumente uns sozusagen selber ja auch schaffen und das können wir. auf jeden Fall. Und das kam auch gut. Und man darf, glaube ich, auch nicht immer alles so ganz unwidersprochen stehen lassen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in unserer Rolle auch als Fanprojekte da klar sind. Und dann kann es auch mal Reibung geben, egal ob mit Stadtpolitik oder Landespolitik oder mit den Verwaltungen jeweils oder so. Das ist alles auch im Rahmen. Das ist auch immer möglich. Das schafft ja auch erst Austausch, wenn nicht alles immer sozusagen gleichförmig diskutiert wird, sondern es auch mal unterschiedliche Sichtweisen oder Herangehensweisen gibt. Aber es muss ja immer sozusagen konstruktiv sein. Und ich finde, das kriegen wir zumindest ganz gut hin.
Gestatte mir zwei Nachfragen. Das eine betrifft die Stadt. Ihr wart also von den Kürzungen im Haushalt, die ja wirklich tiefe Einschnitte für viele Sozialangebote bedeutet haben, wart ihr nicht betroffen?
Also nicht in dem Sinne, wie das andere waren. Es gibt ja auch direkte Einrichtungen, die mussten ja auch komplett schließen tatsächlich oder die mussten vom Angebot her sehr runterfahren. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Einrichtungen natürlich nur einen relativ geringen Anteil auch von der Stadt bekommen. Also die Stadt finanziert uns natürlich trotzdem und auch jetzt nicht schlecht oder so, auf gar keinen Fall. Aber sag mal, im Vergleich zu anderen Einrichtungen, die ja nur eine städtische Finanzierung bekommen, haben wir ja quasi diese, ja, so ein bisschen Fluch und Segen, diese Situation, dass wir quasi, wenn die Stadt was finanziert, dann finanziert auch das Land was und dann finanziert auch der Fußball was. Das hängt ja alles so ein Stück weit miteinander zusammen. Das Problem ist, wenn ein Fördermittelgeber wegfällt, fallen alle anderen auch weg. Gleichzeitig, ja, sozusagen stärkt sich das ja auch gegenseitig, ne? Wenn man auf verschiedene Fördermittelgeber auch zurückgreifen kann, das ist natürlich auch, also deswegen sage ich Fluch und Segen. Für uns ist es eher ein Segen, finde ich, so in den letzten Jahren. Und dadurch ist unser Anteil bei der Stadt, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Einrichtungen gar nicht so hoch. Und da war jetzt offensichtlich nie die Notwendigkeit, da bei uns jetzt zu kürzen, weil, glaube ich, die Summe jetzt eh nie in der Größenordnung ist. Ja, trotzdem war das ja so, dass das für alle erstmal diese, gab es 8,3% weniger, die jetzt wahrscheinlich dann doch nachbezahlt werden noch, was schon mal gut ist. Aber auch wenn das in dem Sinne keine Kürzung ist, wir haben trotzdem das Problem, man kann das ja nie immer so sehen, es gibt einen festen Betrag und den kriegt man dann jedes Jahr, sondern man muss ja jedes Jahr quasi neu planen und man weiß dann halt, okay, Sachen werden teuer, ne? Das sehen wir alle selber irgendwie. Mit Stromkosten, dies, das, jenes, das ist in den letzten Jahren alles irgendwie teurer geworden. Das betrifft natürlich halt auch so eine Einrichtung wie so einen gemeinnützigen Verein wie unseren. Also auch unser Strom ist nicht gleich geblieben von den Preisen her und da muss man halt immer gucken, dass man halt die Kosten halt auch entsprechend halt auch anpasst. Und oder wenn der Mindestlohn steigt, ja, und wir halt irgendwie einen Hausmeister irgendwie haben, dann können wir natürlich nicht sagen, okay, wir bezahlen unter Mindestlohn, weil das dürfen wir gesetzlich natürlich nicht, sondern das muss man dann auch mit anpassen. Genau so eine Sachen sind halt wichtig, die muss man mit berücksichtigen und deswegen müssen wir das für jedes Jahr neu planen. Und was wir tatsächlich als Problem haben, ist, dass die Summen, die wir beantragen, dass wir die schon seit einigen Jahren tatsächlich auch nicht bekommen. Also wir bekommen nie die Summen, die wir quasi in die Fördermittelanträge schreiben. Insofern ist es in dem Sinne vielleicht keine Kürzung, weil wir ähnliches Geld zur Verfügung haben wie im vergangenen Jahr. Ein bisschen weniger, weil das Land ein bisschen weniger gibt. Aber wir haben auf jeden Fall nicht das, was es eigentlich bräuchte, sozusagen, um die Arbeit so auf dem Niveau halt halten zu können. Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Also jetzt mal so ganz, ganz kurz und einfach erklärt, ja. Ist natürlich ein bisschen komplexer.
Die andere Nachfrage, die ich habe, du hast die sogenannte Sicherheitskonferenz vom 18. Oktober angesprochen. Damals gab es ja ganz viele Ankündigungen. Mittlerweile gibt es eine neue Bundesregierung. Wurden die Pläne weiterverfolgt, die damals verkündet wurden sind? Oder sind es einfach Sachen, die groß verkündet wurden, dann aber auf Eis gelegt worden sind?
Nee, also tatsächlich werden davon Sachen noch verfolgt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie öffentlich das jetzt ist und will da jetzt auch nichts irgendwie falsch ausbauen. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch Runden, in denen so eine Sachen weiter besprochen werden und wo gerade die zentrale Vergabe von Stadionverboten und sowas auch weiterhin Thema ist, klar. Das ist nicht im Sand verlaufen. Es wäre ein Trugschluss zu meinen, dass diese Äußerung auf einer Pressekonferenz, dass es damit gegessen wäre. Ich glaube, das funktioniert auch nicht, wenn man in der Politik arbeitet, als Ministerin oder als Minister groß so eine Ankündigung zu machen und dann irgendwie so stillruder See zu spielen. Ich glaube, daran wollen sich natürlich auch Politikerinnen und Politiker am Ende auch messen lassen. Von daher glaube ich nicht, dass das Thema so ohne weiteres einfach durch ist.
Okay, was sind deine Wünsche für die kommende Saison?
Klassenerhalt, auf jeden Fall. also ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen? Wir hatten eine utopische Choreodichte dieses Jahr.
Ja.
Es waren
ja
unglaublich viele kreative, coole Aktionen irgendwie da. Also das auf diesem Niveau halten zu können, das wäre, also da schlägt dann doch so dieses Fanherz bei mir ein bisschen stärker, ja klar. Also das auf jeden Fall. Ja, also ich wünsche mir einfach, dass es ähnlich weitergeht eigentlich, wie es in der letzten Saison gelaufen ist. Dass es einfach ein gutes Verhältnis auch also zwischen uns und jungen Fans und Fanszenen und sowas gibt es sowieso. Aber auch sozusagen, dass dieses Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft und Verein auch sozusagen ein starkes Band auch weiterhin bleiben kann oder wieder wird. Ja, das ist nach so einem Aufstieg, ne, da hat man, ist man jetzt ein bisschen erfolgsverwöhnt. Mal gucken, wie es dann letztes Jahr wird. Da wird es dann vielleicht eher nochmal auf die Probe gestellt und dass einfach auch so ein bisschen Demut trotzdem da ist, dass man auch schätzt, was man eigentlich hier an so einem Standort wie Dresden eigentlich auch hat, dass das schon was sehr Wertvolles ist, also auf allen Ebenen, ja, mit einem Verein, der mittlerweile ja quasi diese Schulden aus den vergangenen 30 Jahren ja auch gut wegbekommen hat, mit einer Fanszene, die so brennt auch für diesen Verein und auch in Verantwortung geht. Ja, mit einem Fanprojekt, das versucht für junge Leute wirklich das zu machen, worauf die Bock haben und da auch ein verlässlicher Ansprechpartner ist und ja auch einen Vertrauensraum bietet. Also so auf verschiedenen Ebenen soll das einfach, wäre schön, wenn es einfach so weiterläuft. Da wäre ich tatsächlich zufrieden.
Am Ende dein sportlicher Tipp, wo steht Dynamo am Ende der nächsten Saison?
Sechster Platz.
Stark. Vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten und viel Erfolg für die nächste Saison.
Herzlichen Dank, vielen Dank für das Interview.
Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta.
Spieltag, 17. Mai, Sonnabend, 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Gegen die bereits abgestiegenen Hachinger ist das Ergebnis erstmals diese Saison egal. Es geht für beide Mannschaften um gar nichts, außer um die Meisterschaft, die Dynamo aber nicht alleine in der Hand hat. Hier werden Aufsteiger und Tabellenletzte aufeinandertreffen. In Unterhaching stand, wie öfter, die Insolvenz im Raum. Einige Spiele konnten dort nur mit Sondergenehmigungen durchgeführt werden, weil es Probleme mit dem Sicherheitskonzept gab. Sie gehen schwierigen Zeiten entgegen. Einige Dynamo-Spieler könnten, zumindest für den Moment, würdig verabschiedet werden. Bei den meisten noch Vertragslosen bleibt der Verbleib vakant. Für uns Fans gilt es nochmal, die und mit der Mannschaft zu feiern, zum Beispiel mit einem Spalier vom Susis bis zum Stadion. Treffpunkt dafür ist 11.15 Uhr. Wir wünschen uns nochmal eine richtig gute Partie. Auf eine gute Fatsche und ein verletzungsfreies Spiel mit vielen Toren. Dynamo Ali. Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.